Willkommen im Maschinenraum Gesundheit, dem Podcast der TK Landesvertretungen. Hier treffen wir Antreiberinnen und Pioniere, die sich für eine bessere Versorgung stark machen, die Grenzen verschieben und Fortschritt vorantreiben.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge aus Bayern. Mein Name ist Katrin Heidebreck und ich bin Landespressesprecherin bei der Techniker Krankenkasse. Ich spreche heute mit Dr. Christian Aljoscha Lukas und Jürgen Stein. Sie sind die Gründer und Geschäftsführer von Mentalis, einem Unternehmen mit dem Hauptsitz in Nürnberg, das die psychologische Begleitung in Form einer Therapie-App kombiniert mit Telefongesprächen oder Videotelefonie mit Psychologinnen und Psychologen anbietet und somit schnell und flexibel unterstützen kann, wenn jemand dringend und oder lückenlos psychologisch betreut werden muss. Hallo und herzlich willkommen, Herr Dr. Lukas und Herr Stein.
Ganz, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Wir freuen uns sehr, hier zu sein.
Vielen Dank.
Lassen Sie uns gleich mal mit ein paar Zahlen, Daten, Fakten zu Mentalis einsteigen. Also die Idee zu Mentalis ist 2015 am Lehrstuhl für klinische Psychologie und Psychotherapie der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg entstanden. Und heute, mehr als 10 Jahre später, blicken Sie auf eine ziemliche Erfolgsgeschichte zurück. Sie beschäftigen mittlerweile knapp 200 Mitarbeitende, versorgen mehrere tausend Patientinnen und Patienten pro Jahr, haben ein Wachstum von 80-90%. Sie kooperieren mit mehr als 100 Kliniken und 50 Krankenversicherungen. Gleich meine Einstiegsfrage: Was zeichnet Mentalis als Partner und Versorger aus?
Ja, danke erstmal für das Intro. Das ist dann, wird einem gleich ganz anders, wenn man diese Zahlen auch nochmal so ein bisschen vor Augen geführt bekommt. Ich glaube, uns war von Anfang an wichtig, dass wir ein Versorgungsangebot machen, was eine sehr hohe Qualität aufweist. Wir haben universitär viele Jahre lang geforscht und haben uns mit der Frage beschäftigt, wie kann man digitale Therapien so an die PatientInnen bringen, dass sie möglichst gut wirkt, und sind am Ende bei der hybriden Versorgung gelandet. Hybrid bedeutet, dass wir eine Kombinationsbehandlung, eine Kombinationsversorgung anbieten aus eben digitalen Medizinprodukten. Das sind die Therapie-Apps, von denen Sie eben gesprochen haben. Und das flankieren wir aber mit einer menschlichen Begleitung, weil die Forschung sehr klar gezeigt hat, dass digitale Therapien wirken können, sie aber unbedingt menschlich begleitet werden sollten, weil der Mensch sozusagen über die therapeutische Beziehung einfach nochmal ganz wichtige Aspekte mit in die Versorgung reinbringt. Und das ist ein Ansatz, den wir sehr konsequent verfolgen, von dem wir nicht abweichen und den wir in den letzten 10 Jahren entwickelt, weiterentwickelt haben, immer versuchen zu optimieren, um letztlich das beste Ergebnis zu erzielen.
Ich würde zu dem Punkt Partner etwas sagen. Also wir haben unser Verhältnis zur Krankenversicherung ist sehr partnerschaftlich aufgebaut. Was wir darunter verstehen ist, dass wir immer sehr offen sind, miteinander sind und sehr offen uns austauschen, was denn die verschiedenen Bedürfnisse sind, was State of the Art ist, was wir sehen, wie wir die Versorgung verstehen, aber auch von den Krankenkassen und Krankenversicherungen entsprechend das Feedback auch aufnehmen und verarbeiten, weil die ja sehr nah an ihren Versicherten auch dran sind und wir da entsprechend eine Versorgung zugunsten aller Beteiligten machen. Also Versorgung für die Versicherten, aber auch die Versorgung, die für die Krankenkassen funktioniert und letztendlich für uns als Mentalis, auch als Unternehmen, unseren Ansprüchen gerecht wird.
Lassen Sie uns gleich mal über unser gemeinsames Angebot sprechen. Wir kooperieren mit Mentalis rund um das Thema psychische Belastungen und Erkrankungen im Jugendalter. Jetzt beginnen ja im Süden Deutschlands endlich die Sommerferien. So Ferien stellen Familien gerne mal auf eine Belastungsprobe. Hinzu kommt, dass die Pubertät eine sehr sensible Phase ist und da kann es schon mal kriseln in der einen oder anderen Familie. Unser Angebot heißt Care Now und es ermöglicht Jugendlichen im Alter zwischen 13 und 17 Jahren und deren Eltern bei Krisen schnell Hilfe zu finden, eben in Form ihrer App kombiniert mit psychologischen Gesprächen. Wir ersetzen damit keine Psychotherapie, aber schaffen eine niedrigschwellige Anlaufstelle für Eltern und Jugendliche, und zwar im besten Fall, bevor sich Probleme manifestieren. Wie funktioniert Care Now und was sind die Vorteile des Angebots? Bitte erklären Sie das mal.
Zunächst einmal ist Care Now wie alle unsere Versorgungsangebote eben auch ein hybrides Versorgungsangebot. Bedeutet, es gibt eine Therapie-App, die auf die Bedürfnisse der Jugendlichen zugeschnitten ist, die dann auch Care Now nutzen möchten. Und es gibt eben auch wieder diese telepsychologische Begleitung per Video oder eben auch per Telefon, so wie das der Versicherte oder die Versicherte Versicherte entsprechend wünscht. Das Besondere an Kernau ist, dass wir eben nicht wie in der regulären Erwachsenenbehandlung oder Versorgung eine Person betreuen, sondern wir haben relativ häufig als Psychologe, würde ich sagen, das ganze System sozusagen bei uns in der Versorgung. Das heißt, wir haben jetzt zum Beispiel eine Jugendliche, die an einer Essstörung leidet, die wir in der Versorgung betreuen mit Kernau. Aber wir haben auch die Eltern in Gesprächen, denn es ist einfach ganz wichtig bei Jugendlichen, dass das ganze System, die ganze Familie sozusagen dann mit abgeholt wird, mit begleitet wird. Und das ist sicherlich ein ganz wichtiger Punkt, der Kernau von anderen Versorgungsangeboten unterscheidet.
Können Sie vielleicht an der Stelle kurz erläutern, was das Besondere bei der Betreuung, bei der psychologischen Betreuung von jungen Menschen ist?
Ja, also ganz, ganz wichtiger Aspekt. Ich würde einen Punkt früher ansetzen auf der Zeitschiene, und zwar Kernau ist entstanden als Angebot von Mentales während der Corona-Pandemie, wo wir natürlich auch medial mitbekommen haben, dass Jugendliche besonders stark unter den ja wichtigen und damals notwendigen Maßnahmen aber leiden. Das heißt, es gab verstärkte soziale Isolation, ein Rückzug, den Jugendliche erlebt haben, zu Hause in das häusliche Setting, die Schule, die teilweise auch online stattgefunden hat, wo Jugendliche tatsächlich nochmal stärker drunter gelitten haben als Erwachsene, weil Jugendliche den Austausch deutlich stärker brauchen mit ihren Peers, mit ihren Freundinnen und Freunden. Und in dieser Zeit ist dann auch die Idee entstanden, mit Kernau ein einfach und ja niedrigschwellig zugängliches Versorgungsangebot zu schaffen, was Jugendliche und deren Familien nutzen können. Und um darauf einzugehen, was Sie gerade gefragt haben initial, ja, wir haben bei Jugendlichen ein großes Problem, dass das Bedürfnis, oder andersrum gesagt, dass das Verständnis, wo kann ich denn mit meinem Problem eigentlich andocken? Was gibt mir das System, das Gesundheitssystem in Deutschland auch für Möglichkeiten? Wo kann ich mich hinwenden? Das ist bei Jugendlichen oftmals noch gar nicht vorhanden als Wissen. Und da spielen die Eltern, aber auch die Schulen eine ganz, ganz wesentliche Rolle, die sozusagen als Multiplikatoren oder als Überweiser in Anführungszeichen sozusagen den Weg ebnen können in bestehende ambulante Strukturen, wie zum Beispiel zu Kinder- und Jugendlichen PsychotherapeutInnen, aber eben auch zu Angeboten wie Mentales Kernau. Und da ist es also so, dass wir sehr stark auch auf die Eltern fokussieren müssen, das Angebot bei Eltern auch bekannt machen müssen, Ängste nehmen müssen, Barrieren abbauen, auch für die Eltern, dass sie sagen, ich traue dem Angebot der TK, ich traue Mentales als Leistungserbringer für die TK, dass ich mich bzw. meine Jugendliche dann dort auch anmelde und den ersten Schritt gehen möchte.
Ich würde vielleicht da sogar noch mal ein Stück ergänzen. Uns ist ganz, ganz wichtig gewesen bei einem Angebot, dass es sehr niedrigschwellig ist an der Stelle. Und zu Kernau kann man sich ja anmelden, auch wenn man nicht eine Diagnose hat, sondern rein, wenn man eine psychische Belastung fühlt. Und im Gespräch, im Erstgespräch mit einem Psychologen von uns, wird dann geschaut, passt denn das Angebot für den Versicherten, für den Jugendlichen? Weil oft ist ja auch der Fall, dass da eine Hemmschwelle auch seitens der Eltern auch noch da ist. Dr. Lukas hat es gerade angesprochen, auch zu sagen, ah, mein Kind braucht da tatsächlich was. Also den Weg zu gehen mit irgendwas stimmt bei meinem Kind gerade nicht. Irgendwo braucht es Unterstützung bis hin zu, vielleicht ist es ja eine psychische Erkrankung. Diesen Weg dazwischen, den versuchen wir mit Kernau insbesondere zu überbrücken, dass da eben frühzeitig dann auch geschaut werden kann, dass unterstützt wird.
Mhm. Und welche Krankheitsbilder sehen Sie vor allem? Und können Sie das vielleicht auch so ein bisschen einordnen? Also seit Corona haben die Belastungen zugenommen. Welche Rolle spielen Social-Media-Kanäle, die Jugendliche vor allem nutzen, in Bezug auf eine Aufklärung, aber auch in Bezug auf eine, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Gefahr? Können Sie das so ein bisschen in den Kontext bringen, bitte?
Sehr gerne. Vom Grundsatz her gesprochen ist es bei Jugendlichen ähnlich wie bei Erwachsenen auch. Es gibt gewisse psychische Störungsbilder, die auch klassifiziert sind in diagnostischen Manualen. Und bei Jugendlichen haben wir aber trotzdem die Besonderheit, dass in vielen Fällen eine sogenannte Anpassungsstörung diagnostiziert wird. Einfach weil es schwerer festzulegen ist bei Jugendlichen, welche Diagnose ist es jetzt genau. Die diagnostischen Kriterien sind zwar grundsätzlich festgelegt, wie ich eben sagte, aber weil Jugendliche natürlich jeden Tag irgendwo mitten in der Entwicklung stecken, körperlich, aber auch im Gehirn, was sich gerade umbaut, ist es schwierig sozusagen da eine genaue Diagnose festzulegen. Deswegen wird oftmals gesagt, es besteht ein Bedarf, das ist offensichtlich. Das geht so ein bisschen in die Richtung, die Herr Stein eben angesprochen hat. Aber bei der Diagnose tun wir uns ein bisschen schwerer. Deswegen wird dann oftmals auch die Anpassungsstörung sozusagen genutzt als im positiven Sinne Sammelbecken sozusagen, um dann auch therapeutisch mit den Jugendlichen arbeiten zu können. Darüber hinaus gibt es aber natürlich auch Diagnosen, die stechen so ein bisschen heraus. Gerade bei jungen Mädchen, bei jugendlichen Mädchen ist das Thema der Essstörungen natürlich ein sehr großes. Das kennen wir seit Jahren und trotzdem machen wir die Beobachtung, dass auch Social-Media-Konsum sicherlich eine Rolle spielt. Bei Schönheitsidealen, bei Körperbildern, die transportiert werden, mit denen die Jugendlichen dann auch auseinandergesetzt sind, wo sie vielleicht auch ein bisschen wenig Anleitung haben, wenig Begleitung bekommen von Eltern, von Schule, von uns als Gesellschaft ehrlicherweise. Was ist denn jetzt richtig? Was ist erstrebenswert? Was ist vielleicht unrealistisch? Was sind auch gefakte Bilder? Was entspricht gar nicht der Realität? Und das sind also Themen, die uns immer wieder begegnen. Wir haben aber auch durch Social Media einen aus meiner Sicht sehr positiven Aspekt, dass über Mental Health, über psychische Gesundheit, auch psychische Probleme einfach häufiger gesprochen wird. Es gab mal eine Angst, dass das häufige darüber sprechen dazu führt, dass sich alle gemeint fühlen und sozusagen eine Pandemie der psychischen Erkrankung ausgelöst wird. Ich persönlich würde sagen, das trifft nicht zu. Ich glaube, es deckt eher auf, bei wie vielen Menschen psychische Probleme vorliegen. Und das wird einfach nochmal so ein bisschen transparenter gemacht und an die Oberfläche gebracht. Und da sehen wir natürlich auch viele Störungsbilder in Richtung ADHS, aber auch Ängste bei Jugendlichen, Zwangsstörungen in Richtung Zwangshandlungen oder auch Tickstörungen sind auch etwas, was wir sehr häufig sehen. Ja.
Ja, wir haben ja vor, oder Dr. Lukas hat vor, das Thema ja auch Corona mit angesprochen, wo das, zu welchem Zeitpunkt das Programm Kernau dann entsprechend auch entstanden ist. Vielleicht ergänzend dazu, das ist jetzt nicht ein Thema, was durch Corona selber gekommen ist oder durch initiiert worden ist. Wir sehen die Trends entsprechend auch schon seit Jahrzehnten, wie sich die entsprechend weiterentwickeln. Und auch ohne Corona wäre ein entsprechendes Versorgungsangebot notwendig gewesen. Und auch ohne Corona hätten wir es entsprechend entwickelt.
Jetzt kann ja so eine handfeste Krise, ich sag's mal, auch eskalieren, Stichwort Suizidgefahr. Wie stellen Sie denn sicher, dass Sie die Situation trotzdem im Griff haben oder der Psychologe oder die Psychologin die Situation trotzdem im Griff hat über die Videotelefonie oder am Telefon?
Das ist ein ganz wesentliches Thema, denn wir haben verschiedene Programme. Neben Kernau gibt es auch noch die Soforthilfe für Erwachsene und die Nachsorge. Und in allen drei Programmgruppen betreuen wir natürlich immer wieder Menschen, die sich in psychischen Ausnahmefällen befinden. Bedeutet, dass Situationen sich krisenhaft zuspitzen können, weil die Symptomschwere so schwer ist und so erdrückend wirkt, dass Menschen in Not geraten und vielleicht dann auch suizidal werden. Das Thema begleitet uns also schon seit Anfang an. Und wir haben natürlich das Problem generell in der Betreuung bei psychisch erkrankten Menschen, sei es jetzt ambulant vor Ort, face-to-face sozusagen, in der Klinik oder eben auch im digitalen Raum, dass wir überlegen müssen, wie fangen wir solche Situationen am besten auf. Und da unterscheidet sich die Vorgehensweise bei Mentalis nicht wirklich von der im ambulanten Face-to-Face-Setting. Es gibt Kriseninterventionen, die sind manualisiert, die haben wir uns als Mentalis gar nicht ausgedacht, sondern die kommen eben von führenden Forscherinnen und Forschern und auch Praktikern in diesem Bereich, die wir entsprechend umsetzen, um die Menschen zu unterstützen, das krisenhafte oder die krisenhafte Situation auch abzuwenden und entsprechend zu, therapeutisch würde man sagen, zu containen. Das heißt, die Menschen halten, Unterstützung geben, aber auch natürlich, wenn es nicht im digitalen Raum auffangbar ist, dann auch an entsprechende Stellen weiterleiten. Also aus dem Nähkästchen geplaudert hatten wir auch mal Fälle, wo unsere Therapeutin am Telefon einen Patienten wirklich in die Klinik begleitet hat und erst als die Oberärztin in der Klinik dann das Telefon übernommen hat und uns rückversichert hat, ja, der Patient ist jetzt in der Klinik angekommen, haben wir dann das Gespräch beendet. Also auch diese Situation gibt es, aber wir fühlen uns da sehr, sehr gut gewappnet und bisher, toi, 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 ist auch noch nichts Schlimmeres passiert.
Und Sie haben ja auch diesen Bayreuther Fragebogen, oder?
Richtig, also das ist sozusagen das Suizidalitätsvorgehen nach Wolfersdorf und Schneider. Das ist sozusagen das am besten evaluierteste Standard, Goldstandardverfahren beim Umgang mit suizidalen Patientinnen und Patienten. Das ist das, was ich eben auch angesprochen hatte. Das ist das, was grundsätzlich alle machen und das machen wir natürlich auch und somit sind wir auch Goldstandard.
Herr Dr. Lukas, Sie haben unter anderem Psychologie in USA studiert und sind dort erstmals einer teletherapeutischen Behandlung bei psychischen Erkrankungen begegnet. Das war ja so ein bisschen auch die Initialzündung für Mentalis. Berichten Sie mal bitte von dieser Erfahrung.
Ja, tatsächlich in den USA hatte ich den ersten Kontaktpunkt mit dem Thema Teletherapie. Das war damals in Montana, also ein sehr ländlicher Bundesstaat in den USA, ein sehr großflächiger Bundesstaat in den USA, wo also auf der Fläche Deutschlands aber nur 1 Million Menschen leben. Und da hatten wir ein Forschungsprojekt in den USA an der Universität, wo depressive Pharma in den USA sozusagen mit Teletherapie behandelt werden sollten. Und das war der erste Kontaktpunkt zu einer Zeit, das wird 2013 gewesen sein, wo digitale Angebote schon irgendwo verfügbar waren, aber noch relativ unbekannt und relativ nischig waren. Und mich hat das damals fasziniert und ich habe das wahrgenommen, aber relativ peripher noch, also richtig Fahrt aufgenommen hat es dann in meiner Wahrnehmung und auch in meiner Tätigkeit, als ich 2014 zurück nach Deutschland gekehrt bin und dann als Doktorand angefangen habe, zu dem Thema zu forschen, eben gemeinsam mit Professor Matthias Berken am Lehrstuhl Klinische Psychologie und Psychotherapie an der Uni Erlangen. Genau.
Ich würde gerne noch mit Ihnen über Sie oder über Mentalis als Arbeitgeber sprechen. Die Arbeit bei Mentalis ist vermutlich, denke ich mal, anders als in einem gewöhnlichen Job als Inhaber oder Mitarbeitender einer psychotherapeutischen Praxis. Sie beschäftigen, wie ich vorhin schon gesagt habe, rund 200 Mitarbeitende. Woher kommen denn Ihre Bewerberinnen und Bewerber und wie muss man sich das Arbeiten bei Mentalis vorstellen?
Ja, also herkommen über übliche Bewerbungsprozesse, ehrlicherweise. Also wir schalten dann auch entsprechend Stellen. Aber ganz viel passiert auch über Mund-zu-Mund-Propaganda. Also von Psychologinnen und Psychologen, die entsprechend schon bei uns arbeiten, die das dann bekannten Kollegen, Ausbildungskollegen zum Beispiel, weiterempfehlen und sagen, hey, komm doch zu Mentalis. Das, was da gemacht wird, was wir machen, das hat Hand und Fuß und funktioniert sehr gut für die Versicherten und da kann man wirklich auch was bewegen. Und wie muss man sich das vorstellen? Ich sag mal, am Ende ist es Arbeit, das ist trotzdem so. Aber ich glaube, was bei uns besonders ist, sind zwei Themen. Punkt eins ist der hohe Anspruch an die Qualität, die wir da auch entsprechend mit dabei haben. Also jeder Psychologe, jede Psychologin, die bei uns mit anfangen will, die gehen durch einen entsprechenden Bewerbungsprozess bei uns durch und müssen dann, bevor sie an die Versicherten, an die Patienten dürfen, dann auch nochmal gesonderte Ausbildungen bei uns machen, gesonderte Kurse machen, damit sie entsprechend ja per Videotelefonie oder per Telefon dann mit den Patienten, mit den Versicherten auch sprechen dürfen und da mit reingehen. Wir nennen das die Mentalis Akademie sozusagen, die vordurchlaufen wird. Und darüber hinaus, weil das ja nicht nur initial ist, begleiten wir das auch über den Prozess, wo die Psychologen bei uns sind, hinweg, dass die entsprechend auch nochmal an Intervision und Supervision angelehnte Inhalte haben, wo sie dann entsprechend auch begleitet werden, wo sie Fragen stellen können. Und natürlich können die immer dann auch an unserem Team aktiv nochmal rankommen, wenn sie Fragen haben, explizit zu einem Fall, wenn Probleme da sind, dass sie da eng eingebunden sind. Also bekommen wir auch sehr, sehr gutes Feedback tatsächlich von unseren Mitarbeitenden, dass sie da gut angebunden sind. Und gleichzeitig der zweite Punkt neben der Qualität ist die hohe Flexibilität, die entsprechend da ist, weil wir schreiben niemanden wirklich vor, wann er zu arbeiten hat, solange sich es im Rahmen der gesetzlichen Rahmenbedingungen halt bewegt, sondern da ist die hohe Flexibilität eben da, dass dann mit Versicherten dann entsprechend Termine auch vereinbart werden können, wann sie stattfinden. Und das kommt vielen Psychologinnen und Psychologen, die für uns arbeiten, tatsächlich zugute, weil da aus anderen Gründen, zum Beispiel, weil die Ausbildung noch nebenher läuft, weil andere Lebensumstände entsprechend mit dabei sind, die hohe Flexibilität bei uns für sie halt ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ist.
Ich würde gerne noch einen Aspekt ergänzen, den ich total wichtig finde, der auch immer wieder in Bewerbungsgesprächen mit neuen Mitarbeitenden tatsächlich zutage kommt, ist, wir sind, glaube ich, alles Überzeugungstäter im positiven Sinne. Irgendwie ist es egal, ob ich bei Mentalis als ITler arbeite oder als Psychologin oder im Marketing. Irgendwie habe ich ein ganz, ganz großen Wunsch, das Leben von Menschen mit psychischen Erkrankungen zu verbessern. Ich glaube, das eint uns alle total, weil ich vielleicht selber betroffen bin oder weil ich Betroffene in der Familie habe. Irgendwie gibt es bei jedem Mitarbeiter, bei jeder Mitarbeiterin einfach ganz relevante Touchpoints zu diesem Thema. Und ich glaube, das ist etwas, was uns als Firma kulturell total zusammenbringt und dann auch einen sehr guten Zusammenhalt schafft im Team, sodass alle dann auch sozusagen in die gleiche Richtung ziehen und mit dem gleichen Ziel. Und das macht uns auch nochmal sehr stark aus, finde ich.
Sie haben Mentalis von einem Startup zu einem mittelständischen Unternehmen gemacht, weil Sie sich ja auch immer damit beschäftigt haben, was braucht die Versorgung und was kann man noch verbessern? An welchem Thema arbeiten Sie derzeit? Und vielleicht können Sie auch so einen Tipp geben für andere Startup-Gründerinnen und Gründer, wie man im deutschen Gesundheitsmarkt Erfolg haben kann.
Also vom Grundsatz gesprochen, wir haben ja verschiedene Angebote. Ich hatte es eben schon mal kurz gesagt. Das heißt, neben Kernau, worum es ja heute im Wesentlichen geht, haben wir auch die Kliniknachsorge, wo wir Menschen begleiten, die aus der vollstationären oder teilstationären Behandlung entlassen worden sind und eben weiterhin Versorgung benötigen. Wir haben mit der Soforthilfe ein Angebot, was sich an Menschen richtet, die auf Wartelisten stehen für ambulante Psychotherapie oder eben auch im Krankengeld sind und da gerade dringend Versorgung brauchen, weil sie nichts gefunden haben. Darüber hinaus, also das sind so die klassischen Versorgungsangebote, die wir haben, die wir weiter bespielen, wo das Ziel natürlich ist, möglichst viele Menschen zu erreichen, die Hilfe benötigen. Darüber hinaus arbeiten wir gerade natürlich auch kontinuierlich an der Weiterverbesserung unserer Versorgung. Das heißt, wir überlegen uns, wie können wir die Versorgung noch besser für Versicherte gestalten? Und da ist das Thema der datenbasierten Optimierung sozusagen bei uns gerade stark in den Vordergrund gerückt. Wir arbeiten gerade ein sogenanntes Clinical Intelligence System, was uns hilft, zum Beispiel herauszufinden, ob es gewisse Prädiktoren gibt, warum Versicherte das Programm abbrechen oder ob es gewisse Faktoren gibt, die dazu führen, dass Versicherte besonders stark von dem Programm profitieren. Und das werten wir alles datenbasiert gerade aus und werden uns da immer weiterentwickeln und die Versorgung dann auch im Sinne der Versicherten, aber auch im Sinne unserer Partner wie der TK weiterhin verbessern.
Und jetzt vielleicht noch einen kleinen Tipp für die Neuen im Startup-Bereich.
Also ich glaube, eine Erkenntnis im Gesundheitssystem, die wir persönlich gemacht haben, mit der wir auch gut fahren, ist, dass das Gesundheitssystem einfach aus einer Vielzahl an Akteuren besteht. Wenn wir jetzt als Mentalis ausschließlich die Versicherten im Visier hätten, im Fokus hätten, würden wir bestimmt ein ganz tolles Versorgungsangebot haben für die Versicherten, aber vielleicht würden dann gewisse Aspekte für die Krankenversicherung nicht gut passen und da muss ich die schon mal mitdenken. Dann gibt's aber im Bereich der psychischen Gesundheitsversorgung auch ambulante PsychotherapeutInnen, die natürlich auch ihre Idee haben davon, wie Versorgung ausgestaltet sein sollte, wie Versicherten-Journeys aussehen. Es gibt die Kliniken, die eine ganz große Rolle spielen. Und die Idee war wirklich frühzeitig mit den beteiligten Stakeholdern zu sprechen und genau zu verstehen, wo kann ich mich da sinnvoll einfügen in das System. Und diese Gespräche haben wir sehr früh geführt, die durften wir sehr früh führen durch Forschungsaktivitäten wie im Innovationsfonds vom gemeinsamen Bundesausschuss und die führen wir ehrlicherweise auch weiterhin. Wir haben nicht das Gefühl, dass wir das System vollständig verstanden haben, was daran liegt, dass das System sich gerade in den heutigen Zeiten kontinuierlich weiterentwickelt und da wollen wir gerne weiterhin Teil von bleiben und das ist so ein Stück weit, glaube ich, der Schlüssel zu unserem Erfolg.
Ich glaube, das trifft es auf den Punkt. Also diese Gespräche, auch die Offenheit, das schließt den Kreis wieder zum Anfang, zum Partnerschaftlichen, das auch wirklich mit anzunehmen und offen in die Diskussion zu gehen und nicht zu sagen, ah, ich habe da mal was entwickelt, jetzt nehmt das mal und gebt das euren Versicherten, sondern wirklich zu schauen, was wird auch gebraucht und was ist da. Und wir haben ja mit einer Produktgruppe angefangen, aber unsere anderen Produktgruppen haben sich tatsächlich daraus entwickelt, weil wir eben unser Ohr da am Markt hatten und mit den Krankenkassen entsprechend gesprochen haben, was wird denn benötigt. Und am Ende, ein Punkt, der aber noch dazu kommt, ist ein Teil Hartnäckigkeit oder Leidensfähigkeit, wie man es auch bezeichnet, auch dran zu bleiben, weil man muss ehrlicherweise sagen, das Gesundheitssystem, das ist halt kein Markt, wo man irgendwie sagt, ich habe jetzt eine App programmiert und im nächsten Jahr habe ich 200.000 Nutzer, sondern es ist ein Markt, wo man wirklich auch dranbleiben muss. Und da ist vielleicht der Punkt, den Dr. Lukas vorher gesagt hat, mit was uns eint als Firma und jetzt nicht nur als Gründer, sondern wirklich jeden in der Firma ist, dass wir wirklich diese Überzeugungstäter sind, dass wir wissen, es lohnt sich dran zu bleiben, es ist tatsächlich wert dran zu bleiben, weil wir wirklich was verändern für Menschen. Nicht für einen Einzelnen, sondern für eine Vielzahl von Menschen, die unser Programm nutzen. Und diese Hartnäckigkeit oder negativ geframed Leidensfähigkeit, die bei uns vielleicht dann auch ein Stück da ist, das ist halt, was sich auf lange Sicht dann wirklich auszahlt mit den vielen Partnerschaften, die wir mittlerweile haben und die sich auch weiterentwickeln und wo auch jeden Monat neue Partnerschaften hinzukommen, so dass man jetzt nicht nur von der Hartnäckigkeit sprechen muss, sondern auch davon sprechen kann, dass sich das, was wir begonnen haben und Stück für Stück umgesetzt haben, jetzt dann tatsächlich auch lohnt, weil wir auch sehen, es trägt Früchte und das Vertrauen ist da. Die Partnerschaft wird auch gesehen und beiderseits gelebt. Also nicht nur von uns, sondern auch von den Krankenkassen. Und das ist letztendlich ein tolles Gefühl, das uns in dem, was wir machen, auch weiterhin bestärkt.
Ja, prima. Das sind doch schöne Schlussworte. Vielen Dank für das Gespräch, die interessanten Einblicke und Ihnen weiterhin viel Erfolg.
Ganz herzlichen Dank.
Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal im Maschinenraum Gesundheit.